Und los geht's. Milan Thun Redaktionssitzung 37. Wow, wir haben gerade erst die Bilder, auf die Fenster hier aufgeploppt. Ich sehe seit kurzer Zeit, sehe ich erst Mike und Nina und ich habe einfach sofort den Aufnahmebutton gedrückt. Wir hatten keine Möglichkeit, uns vorher zu unterhalten. Wir haben ja auch sonst nie Kontakt unter der Woche. Nie, 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 nie. Aber ich weiß, ihr habt etwas am Wochenende gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ihr seid nämlich in Köln gewesen.
Und mit der
Und
Vorbereitung wird es bestimmt noch viel besser als sonst eh schon immer. Ich freue mich sehr.
ja,
Hallo Tim,
ich
hallo
auch.
Nina.
Hallo.
Hallo Mike. Hallo Nina. Nina, du darfst anfangen und von Köln berichten. Wie ist es? Hast du das anders gemacht als der FC St. Pauli und bist einfach da geblieben in NRW, im Rheinland, nach
Wie?
Gladbach?
Ach so, nee. Ich bin einfach zweimal in einer Woche nach NRW gedackelt.
Das kannst du ja vielleicht im Februar auch wieder machen, da kommen wir aber
Ja,
später zu.
cool. nee, oh, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ein bisschen höhere Erwartungen an das Stadion, muss ich sagen. Also ich war das erste Mal jetzt in Köln. Ja, weiß nicht, ich musste erstmal über so eine Matschewiese laufen, um dann zum Gästeblock zu kommen. Dann ja, gab es vielleicht drei Klos. Und die waren so semi-sauber und keine Mülleimer, also das war schon mal nicht so geil. Ja, ansonsten dann war ich im Oberrang. Ja, Stimmung war okay, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht die beste Leistung, die wir jemals da als Gästeblock gezeigt haben, würde ich sagen.
Dem Spielverlauf angepasst, könnte man ja vielleicht
Ja,
auch sagen,
also
ne?
so, ich würde sagen, erste Halbzeit war irgendwie noch ganz gut, da waren wir auch noch irgendwie ein bisschen mehr im Flow, aber wenn du dann irgendwann zweite Halbzeit kriegst du Gegentor und dann sind alle nur noch irgendwie angepisst. Weiß ich nicht. Aber was geil war, war, dass der Block so schräg neben dem Gästeblock auf der anderen Tribüne, der hat richtig gut mitgemacht. Das war irgendwie richtig sweet und cool zu sehen, dass die da auf jeden Fall ganz viel Spaß hatten.
Ich entnehme deiner Bewegung, Mike. Du warst genau in dem Block, von dem Nina gerade spricht.
Genau, ich weiß auch nicht warum. Also ich kann ehrlich gesagt nicht mehr rekonstruieren, wie ich an meine Karten diesmal gekommen bin, ob das irgendwie über den Fanclub lief oder ob ich die selber gebucht habe. Also sie waren auf jeden Fall nicht über den Fanladen gebucht, weil sonst wären wir, glaube ich, auch in der Kurve gewesen. Wahrscheinlich waren es Tickets übers Kartencenter. Und ich kam also da an und bin erstmal stumpf zum falschen Eingang gelaufen und habe dann irgendwann auf mein Ticket geguckt und gedacht, ach ja, guck, das ist ja diesmal auf der anderen Seite. Und ja, dann fand ich mich auf der Geraden wieder in besagtem Übereckblock. Und ja,
Ist das da getrennt irgendwie? Also
ist baulich
zuschauermäßig?
getrennt. Ja, genau. Also
Ja,
ich,
baulich, okay.
es sind halt verschiedene Kurven quasi oder eine Gerade, eine Kurve. Also es ist wie bei uns Haupt und Süd und oder gegen Gerade Nord, wie auch immer. Also auf jeden Fall eine Gerade, eine Süd und eine Gerade, eine Süd, eine Gerade, eine Kurve. Und da, ja, es waren, müssen ja dann Pi mal Daumen 5.700, weiß ich nicht, wie viele Leute gewesen sein im Gästeblock. Und es war auf jeden Fall sehr gut gefüllt und hat auch, ja, also mindestens mal die erste Halbzeit und dann auch auf jeden Fall nach Abpfiff sehr viel Spaß gemacht. Oder die letzten 5 Sekunden vor Abpfiff, meinetwegen. Aber ich muss
Ja.
nochmal zurückkommen. Da muss man über diese matschige Wiese laufen. Ich war vor euch da und habe dann meinem Sohn erstmal erklärt, so mein Sohn, hier siehst du diese Wiese. Auf dieser Wiese wurden schon entscheidende Schlachten geschlagen. Und dann standen wir da so rum und dann kam irgendwann so, wiu, Polizei und Blaulicht und dann marschierte da erst Team Grün-Weiß vorweg und dann der schwarze Block hinterher, das sah ganz imposant zumindest aus, auch wenn es vielleicht sich matschig anfühlt. Alles
Also ich
gut.
war mal Sonderzug im Sommer, da war nichts matschig. Außer mein Hirn vielleicht
War
nach
das die
Sonderzug fahren.
Mottofahrt damals? Stars aus der Kassettenwelt, glaube ich, haben wir mal nach Köln gemacht.
Ja, wann war das? 2015, 16 oder so?
Ich glaube, die Mottofahrt war noch früh. Also, wenn du nicht mal mehr weißt, ob du verkleidet warst, dann
Ich war verkleidet. ich war verkleidet, ja.
Aber du weißt nicht mehr als was, oder?
Ich hatte eine betrunkene Pipi Langstrumpf mit mir mitgetragen. Das weiß ich auch noch. In der Straßenbahn.
Ja.
Genau. Ja. Mein Bruder war Tony Hawk. Und ich war, ich glaube, ich war
Mauerarbeiter einen Skateboard dabei?
Oder so. Irgendwie sowas war es, ja.
Hat er ein Skateboard dabei und ist dann.
Hat er das mit reingekommen?
Ja, genau, hat ein Skateboard dabei gehabt. Ja, ja, klar. Nee, der hat nur hier PS2-Controller gehabt. Mit Tony Hawk Pro Skater, weißt du.
Okay. Bahnfahrt, nein, wichtiges Thema.
Oh ja.
Der Fanladen hat ja eine Gruppenfahrt mit dem ICE organisiert. Und die Rückfahrt war um 19.11 Uhr. Und da waren leider noch nicht wieder alle da. Und dann ist der Zug losgefahren und ich weiß nicht, wie viele, keine Ahnung, wahrscheinlich waren es nur 10, 12 Leute, aber das Problem war wohl, dass nach dem Spiel die Tram, heißt es ja in Köln, nur sehr schleppend zurück zum Hauptbahnhof.
Ja, fuhr. Das kenne ich. So ging es mir auch letztes Mal, als ich in Köln war, auch wenn das schon lange her ist, aber.
Beim Sonderzug ist ja das Glück, da kann man ja noch mal ein bisschen vielleicht dem Schaffner sagen, warte noch mal, bevor du losfährst. Beim ICE geht das nicht so leicht und dementsprechend sind einige
Der fährt Leute, einfach an, der fährt aus anderen Gründen später los, ja. Genau.
Und dementsprechend, ich hatte das Glück, dass...
Das wäre eine Bildschlagzeile, alter Falter. Jetzt sorgen auch noch die Ultras dafür, dass die Bahn noch später kommt.
Ah, es wird viel besser. Also ich wusste ja, USP ist gar nicht mit dem ICE gefahren, das hatte ich ja... Show halt vorher gehört. Und da saßen, also mein Sohn und ich sind tatsächlich mit der S-Bahn zurückgefahren. Also wir sind zu dieser S-Bahn-Haltestelle, Technologiepark heißt es, zu Fuß gegangen, weil wir auch gedacht haben, oh nee, ey, die Tram, das war auf dem Hinweg schon so ein Albtraum, total voll, total langsam, alles scheiße. Nee, das machen wir nicht. Also wir sind zur S-Bahn marschiert, das ist ein 25-Minuten-Marsch, das ist auch ein bisschen länger. Und dann sind wir aber von da relativ entspannt zum Hauptbahnhof gekommen. Aber dementsprechend waren wir dann schon am Gleis und ich saß da so vor mich hin und auf einmal stellt sich neben mich der Polizist in seiner kompletten Aufmachung. Neben mir saß so ein Köln-Fan und er, Entschuldigung, wollen Sie gleich in diesen Zug nach Hamburg einsteigen? Und der Köln-Fan so, ja, da fahren auch die Ultras St. Pauli mit. Vielleicht wollen Sie den Schal besser vorher wegstecken.
Da kennt sich aber einer aus.
Auf jeden Fall. Und vor allem hat der Köln-Fan dann aber ganz cool reagiert und, nö, ich wohne in Hamburg, ich kenne die alles, alles gut, die tun mir nix. Also es war wirklich, du hast wirklich jedes Mal wieder, wenn du mit Polizisten irgendwie, ich will nicht sagen sprichst, weil das tue ich ja nicht, aber wenn du so Gespräche mitkriegst, hast du wirklich immer wieder nur Erlebnisse, wo du denkst, du meine Güte, da muss sich keiner wundern.
Ja. Ja. Da hat jemand einfach nicht die passende Info gehabt und hat sich Sorgen gemacht. Oder ja. Wollte Ängste schüren. Das kann natürlich auch.
Oder vielleicht auch das, ja. Ja, gut. Drumherum kurz die Geschichte zu erzählen. Die Leute, die dann da aber verspätet zur Gruppenfahrt ankamen, die durften dann mit dem Folgezug fahren. Das Doofe war, der sollte erst dann ab woanders, ich glaube ab Köln-Deutz fahren und der halt ist dann ausgefallen. Es war also noch ein bisschen hin und her. Und der hatte dann am Ende auch noch eine Stunde Verspätung. Aber zumindest durften sie nach Hamburg zurück. Und mussten nicht in Köln bleiben. Ich habe mir nämlich sagen lassen, Hotels in Köln zur Weihnachtszeit sind eh schon unfassbar teuer, weil Leute aus den USA einfliegen, um da die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Das heißt,
in Köln?
Ja, wurde mir so gesagt. Jemand anders hat in Köln übernachtet, hat gesagt, unfassbar, was man hier bezahlen muss. Und es ist auch gerade noch Dart-Wochenende in Köln gewesen, irgendein Turnier. Gott. Und deswegen war das so furchtbar teuer. Und deswegen waren, glaube ich, alle sehr froh, dass sie auch mit dem späteren Zug dann noch fahren durften, auch wenn das da eine Stunde Verspätung war.
Jetzt sag mal, 19.11, ihr habt doch bestimmt geguckt, ob es irgendwo einen Notstart gibt, ne? Nicht nur Notstopp, sondern Notstart, damit wir um 19.10 loskommen, oder?
Ja, vielleicht
haben wir das gemacht, wenn nicht. Deswegen haben die es nicht geschafft.
Ja, okay, drumherum abgehakt, kommen wir zum Spiel. Tim, du hast es ja gesehen.
Ich habe es gesehen, ich habe mich erstmal gefreut in der Aufstellung bei Sky. Tauchte Joel Fujita nicht auf und Dapo Afolayan dafür.
Krass. Geiler Move von Blessin auch, ihn erstmal aus sämtlichen Kadern zu streichen und ihn dann einfach aufzustellen.
Genau. Joel Fujita hat auf einmal seine Maske abgenommen und sagte, hallo Freunde.
Ich bin's.
Ich bin die ganze Zeit da.
Okay, hat das denn irgendjemand aufgeklärt noch oder sind die einfach...
Nö, die haben das einfach ignoriert.
Ach so.
Das, aber da hat auch niemand, also es, ich sag mal so, der Kommentator hat nicht gesagt, wenn Fujita am Ball war, voller Jahr.
Immerhin.
Ich meine, man wundert sich ja über nichts mehr, aber immerhin. Deswegen.
Ja.
Aber ja, Fujita, a.k.a. Davo Afolaya, war ja auch nicht so viel am Ball. Deswegen.
Das stimmt. So, jetzt hast du ja, wir haben ja am Wochenende tatsächlich auch ab und zu schon miteinander schriftlich kommuniziert. Du warst ja der Meinung, dass der Punkt nicht so richtig verdient war, wenn ich das jetzt mal vorsichtig formuliere. Warst du denn zumindest mit der Anfangsphase zufrieden?
Also wenn man ausklammert, was in der 21. Minute passiert ist, dann kann man damit durchaus zufrieden sein. Ne? Man muss ja überlegen, wo kommt man her, 9 Niederlagen in Serie und so. Man muss immer, wenn man den Kontext betrachtet, dann kann man damit, glaube ich, ganz zufrieden sein. Ne? Köln hat unter der Woche nicht im DFB-Pokal gespielt, wir schon. Köln hat nicht 9 Spiele in Folge verloren, wir schon. Köln spielt zu Hause, wir auswärts. Da ist es völlig okay, wenn der FC St. Pauli da hinfährt und sagt, du, weißt du, wir gehen hier erstmal gar kein Risiko ein. Überhaupt nicht. Hat dann aber, also abgesehen von dieser einen Szene in der 21. Minute, wo die so eine Dreifachchance hatten und Basil da zweimal gut hält, einmal richtig stark hält und beim Mittendrin-Schuss sozusagen von Waldschmidt, ist glaube ich Erik Smith, da haben sie, wurde auch noch ein Handspiel, glaube ich, gecheckt. Der hat den Ball noch abgefälscht, dass er an Pfosten gegangen ist.
Aber mit der Hacke.
Der Schiedsrichter Reichel, hieß er Reichel? Heißt er Reichel?
Tobias nenne ich ihn. Okay.
Tobias. Tobi, du sagst doch Tobi. Topsen. Tobi
Keule.
Na, alles klar. Hast du ihn angerufen und gesagt, das war kein Handspiel?
Habe ich, genau. Short Telegram-Nachricht geschickt. Geht auf seine Uhr, kann das gleich direkt sehen.
Genau, der hat ihn ja abgefälscht, aber das war natürlich auch eine Chance da. Muss man ehrlich sagen, auch ja klar, expected goals und so, aber da muss schon ein Tor fallen. Also da, oder andersrum, man kann sich bei Nicola Basi bedanken, dass er diesen ersten Ball hält, weil den hat er wirklich echt richtig gut gehalten, so gegen die Laufrichtung und so. Ohne das kann man sagen, die erste Halbzeit ist gut gewesen. St. Pauli hat da auch gute Momente gehabt, also die haben auch gute Ballgewinne gehabt in der ersten Halbzeit. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt gar nicht im Spiel, sondern man hatte das Gefühl, okay, das, was sie gegen Gladbach dann gut hinbekommen haben, diese Anschlussaktion, dass sie in Abschlussposition gekommen sind, das haben sie gegen Gladbach gut hingekriegt, das haben sie gegen Köln nicht ganz so gut hingekriegt. Aber die Ballgewinne waren im Grunde ähnlich. Also da war schon viel vielversprechende Sachen dabei und dann hat man halt gedacht, so ja, Andreas Bornemann hat das ja vor ein paar Wochen formuliert, so lang wie möglich das 0-0 halten und so nach einer Stunde, 70 Minuten guckt man mal, wo das Spiel hinläuft, wenn es dann noch 0-0 steht. Das Problem ist, es steht halt dann nicht 0-0. Ich weiß gar nicht, also wir haben das letzte Mal die Null gehalten gegen den HSV und vorher haben wir uns halt immer die Tore gefangen. Sonst, ne? Also wir schaffen es gar nicht bis dahin, bis zur 60., 70. Minute. Deswegen, ja.
Andere Teams hätten am Wochenende gerne gegen den HSV die Null gehalten und ich hätte das auch gut gefunden, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Das stimmt, aber deswegen, also es ist schon okay gewesen. Es war jetzt nicht so, dass das alles super schlecht gewesen ist. Dass dieses Gefühl, was man von dem Spiel hatte, dass das ein unverdienter Punkt ist, das ist vor allem die zweite Halbzeit dann, würde ich schon sagen.
Ja, also da muss man schon. Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie, also um mich rum haben sich total viele gefreut. Ich konnte mich überhaupt nicht freuen darüber. Also ich freue mich logisch über den Punkt, okay, ja, aber irgendwie war ich hatte so schlechte Laune trotzdem nach dem Spiel, weil es einfach so, zweite Halbzeit einfach so eine Arschleistung war.
Arschleistung. Schöne Überschrift.
Schönes Wort. Ja, sehr gut.
Darf ich nochmal ganz kurz
Arschleistung von Müngersdorf. Ja.
Auf die 21 Minuten zurückkommen. Zwei Sachen. Erstens, der XG-Wert, der könnte ja rein theoretisch aus dieser Szene über 1 sein, weil es einfach 3 Abschlüsse waren. Ne? Also rein theoretisch, wenn man jetzt jeden dieser Schüsse mit 0,5 bewerten würde, dann wäre das eine 1,5.
Ja.
Okay. Tatsächlich
ist das sinnvoll?
Mike,
du stellst die richtigen Fragen.
Ja,
es gibt Expected Goals-Modelle, die zählen dann sozusagen 3 Schüsse und machen da einen kumulativen XG-Wert draus und da wird dann 1,5 für diese eine Szene sozusagen rauskommen. Es gibt aber auch Expected Goals-Modelle, die nehmen dann die größte Chance dieser 3 Schüsse.
Okay, das kann also dann nicht größer als 1 sein bei den Modellen.
Genau.
Okay.
Ja, genau.
Und mein Sohn sagte mir im Nachhinein, das wäre eine 0,7 gewesen. Ich weiß nicht, ob er das von dir hatte oder selber irgendwo nachgeguckt hat. Keine Ahnung.
Okay. Nee, von mir hat das nicht.
Zweite Sache zu dieser Szene. Ich stehe in der Halbzeit auf Klo. Pissoir.
Moment. Dieser Podcast nimmt eine Richtung an, die.
Ich weiß, aber ich kläre es jetzt auf. Neben mir stehen zwei andere, die sich gerade unterhalten über genau diese Szene und die dann auch sagen, was war denn das, Pfosten, Latte, was weiß ich was und so weiter und so fort. Und ich werfe dann von der Seite ein, ich glaube, der war erst am Pfosten, dann an der Latte, aber genau gesehen habe ich es auch nicht. Wir waren ja in der anderen Ecke. Daraufhin, der Typ neben mir dreht sich um zu mir, zum Glück nur mit dem Kopf und sagt, Mike, das ist ja toll, die Stimme kenne ich doch. Habe ich noch nie gesehen, er mich im Zweifel halt auch nicht, aber er hat mich an der Stimme erkannt. An dieser Stelle unbekannterweise schönen Gruß. Weirde Erlebnisse auf Männerklos in Stadien, das war auf jeden Fall spannend.
Okay, da gibt's weirdere Erlebnisse.
Ja, aber...
Aber es war keine Latte im Spiel, es war nur Pfosten. Dieses Pfosten-Latte-Ding, das ist ja fast HSV Kiel da noch reingegangen. Habt ihr das gesehen, den Elfmeter?
Wo der noch hinterher gekrabbelt ist. Ja,
genau.
Ja, das war wild. Der hat der Torwart den an den Pfosten, dann an die Latte und dann drehte der sich so komisch und wäre am anderen Eck fast wieder reingedreht und dann ist der Torwart aber geistesgegenwärtig hinterher gekrabbelt und hat ihn noch zur Seite. Das sind ja immer so die Klassiker auf irgendwelchen bescheuerten YouTube-Videos, wo man dann sieht, wie der Torwart schon
das letzte Video wegläuft. Der Lage, ne? Also so viel zu bescheuerten YouTube-Videos, die Quelle der Lage am Millantor sozusagen.
Dafür wurde zu guter Letzt erfunden oder umgekehrt. Genau. Und der hat den schön rausgekrabbelt.
Das hätten wir eine Woche lang in der Lage veröffentlicht. Jeden Tag.
Weil es gegen den HSV gewesen wäre, ne?
Ja. Was? Wieso? Wie kommst du denn darauf? Nein. Nein.
Ich bin heute noch sauer, dass wir damals das Derby nicht gewonnen haben, wo Heuer Fernandes das Ding selber reingehauen hat, weil es wäre so geil gewesen. Das hätte man wirklich 365, da hätte ich auch am Wochenende in der Lage geschrieben, damit ich das 365 Tage im Jahr zeigen kann. Anderes Thema. So, wie kommen wir jetzt vom Klo zur zweiten Halbzeit? Das ist nicht schwer. Sagen,
wir haben jetzt, ich weiß schon viel über beide Toiletten, also sowohl die Männer- als auch die Frauentoiletten im Kölner Stadion. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Halbzeit und irgendwie habe ich da auch eine Toilettenassoziation dabei.
Scheiße.
Ja. So.
Ja. Also ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, aber tatsächlich, was ich da mich gefragt habe, ist, warum lässt man die Kölner so ohne Druck den Ball hinten rumspielen? So lange vor allem.
Ja, also du hast es... Also lass uns erstmal chronologisch das aufarbeiten und erstmal mit dem 0-1 anfangen. Das ist natürlich sowas, was auf gar keinen Fall passieren darf. Christian Rahn, Gedächtnisflanken, gab es ja auch schon in der ersten Halbzeit zwei Eckbälle, die da am ersten Kölner verendet sind. Das war der Freistoß auch. Freistoß schlecht getreten, kann man sich sehr drüber ärgern. Freistoß, Qualität, hat Alex Bessin ja auch kürzlich gesagt, dass es viel wichtiger ist. Die Qualität der Flanke ist viel wichtiger als das Freilaufverhalten in der Box, weil ohne Klangqualität kriegst du es nicht hin. Und dann könnte man auch einfach alles kurz ausführen, so ungefähr. Ich glaube, wir sind kurz davor, einfach alles kurz auszuführen, weil es haben schon so viele versucht. Und die Anzahl an Flanken, die gut ist, ist einfach so gering inzwischen, dass man fast sagen muss, so, ja, okay. Aber so viel dazu. Das passiert natürlich. Flanke am ersten Pfosten oder verendet dann beim ersten Kölner und wird geklärt. Das, was nicht passieren darf, ist das, was Arek Pirker dann in dem Moment gemacht hat. Nämlich er hat dann, der Ball wird abgefälscht von dem Kölner und geht in Richtung Luca Waldschmidt. Und Pirker, eigentlich ist es gar nicht so falsch, vielleicht ist es auch einfach nur unglücklich. Aber Pirker macht einen Schritt nach vorne. Der will nach vorne auf Waldschmidt gehen. Und Waldschmidt pölt den Ball halt einfach nur raus und im Rücken von, und dann ist natürlich die Pirker-Position weg, auch weil die in der gegenläufigen Bewegung sind, dann ist Elmala, schießt da halt durch. Pereira Larsch langsamer als Elmala, obwohl er keinen Ball hat. Fujita sowieso zu langsam. War okay. Natürlich nicht so gut. Ne? Aber es ist natürlich das Bitterste überhaupt. Ne? Da berichteten vorher alle darüber, Mensch, die Kölner, die haben 12 Gegentore nach Standards gefressen, 12 von 20. Eieiei, das ist aber eine Schwäche von denen. Und was, dann kommen wir dahin? Was machen wir? Wir haben eine eigene Standardsituation. Und was macht Köln daraus? Nein, die fangen sich ja gegen die schießen ein Tor aus dieser Standardsituation.
Ja. Aber was, wenn ihr jetzt Pereira Larsch wärt an eurer Stelle? Das habe ich mich nämlich gefragt. So, also wenn wir jetzt, warum also ich frage mich, ob man nicht dann eher eine Notbremse ziehen soll.
Gute Frage. Habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das schreibe im Spielbericht. Also ich sage, das hätte er mal machen sollen.
Also das hätte, also wenn wir eh irgendwie verlieren, dann bin ich auch fein, wenn wir, also wenn wir viele Niederlagen haben und in einer scheiß sportlichen Situation sind, dann bin ich fein damit, wenn wir ein bisschen dreckiges Spiel machen. Und dann kann man da auch meinetwegen irgendwie reingerätschen und dann irgendwie eher was riskieren, als einfach da hinterher zu dackeln.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, die, ich glaube, er hätte noch nicht mal rot gesehen, wenn er das Foul früh genug gemacht hätte. In dem Moment, als man schon, also man konnte schon relativ früh, wie das auf dem Platz ist, weiß ich nicht, was er da gedacht hat, aber man konnte schon erkennen, als El Mala knapp über der Mittellinie war, der kommt durch, wenn Pereira Larsch ihn nicht stoppt. Obwohl Fujita da noch fast auf einer Höhe mit gewesen ist. Und jetzt, Mike, du als Schiedsrichter, würdest du in dem Moment, wenn Pereira Larsch da foult, würdest du sagen, ja, nee, das ist Vereitelung einer klaren Torschuss, das ist auf jeden Fall rot? Oder würdest du sagen, es ist gelb, weil Fujita gleiche Höhe und da könnte ihn ja noch einholen?
Ja, also ich hätte natürlich dem El Mala gelb gegeben wegen Schwalbe, aber ich bin ja auch nicht Schiedsrichter in der ersten Liga und ich bin ja auch parteiisch. Also ich glaube, als Schiedsrichter, der da auf dem Feld gestanden hätte, wäre wahrscheinlich die Entscheidung rot gewesen. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie du sagst, es waren ja so 2-3 Sekunden lang gefühlt die Möglichkeit, ihn da zu stoppen. Ich glaube, wenn er ganz am Anfang einfach festgehalten hätte, wo Fujita auch, glaube ich, noch mindestens auf gleicher Höhe, vielleicht sogar einen Meter davor irgendwie, also seitlich versetzt war, ich glaube, dann wäre er mit Gelb davon gekommen. Da, wo er zum Schluss tatsächlich die Hand so an der Schulter hat, ich glaube, wenn er das da macht, ich glaube, da ist El Mala schon so 1-2 Meter in der gegnerischen Hälfte, ich glaube, das wäre rot gewesen. Also auf dem Acker nicht, hier in der Kreisklasse, weil du dann immer sagst, ey, von der Mittellinie bis zum Tor, da ist der so außer Puste, das schafft er gar nicht, also da gebe ich nur Gelb. Aber auf dem Niveau in der Bundesliga ist das, glaube ich, dann tatsächlich eine rote Karte. Also es wäre spannend gewesen, was er A entschieden hätte und B, ob der VAR eingegriffen hätte, je nachdem, wie er entschieden hätte. Aber ich habe das auch mit meinem Sohn diskutiert, der ist ja auch Schiri und wir haben da natürlich drüber gesprochen und ich glaube, es wäre rot gewesen.
Ja. Hättest du es gemacht, Nina? In der Situation?
Ja, ich
auf
denke.
Auf Gedeih und Verderb El Mala gestoppt?
Ja, also was haben wir denn, also was soll man denn sonst machen? Ich weiß nicht, irgendwie war mir war das nicht dreckig genug.
Also ganz ehrlich, an der Stelle, dass dafür ist es, wenn das in der 92. passiert und es steht unentschieden, ja, dann auf jeden Fall oder meinetwegen auch in der 87. Aber so früh im Spiel und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Nico Lavasil da hinten drin. Das heißt, die Chance, dass er den Ball nicht reinmacht, sondern...
Ja, das ist ja die Erik Smith-Taktik.
Ja, mit, gut, aber damit fährt er oder gut. Nicht. Ja, ja. Damit fährt er ja gut. Und ganz häufig schafft Vasil es ja auch. Wenn wir uns an diese Szene in der 92., 93. erinnern, wo Ache auf den langen Pfosten und dann, weiß ich nicht, der Rechtsverteidiger von Köln, dessen Namen ich mir nicht merken kann, die beide an Vasil scheitern. Und das hätte ja El Mala auch passieren können, ist es halt nicht. Und natürlich kannst du ja nachher sagen, ja, zieh mal lieber die rote Karte, so schlecht wie du gespielt hast an dem Tag, wäre das auch kein Verlust gewesen. Aber nein, an der Stelle finde ich es okay, da nicht die Notbremse zu ziehen so früh, sondern zu sagen, in Vasil wie Trust, den hält er bestimmt. Und dann danach zu sagen, ja, okay, hat er nicht. Gut, dann müssen wir jetzt halt noch einen machen. Wir haben ja noch Ricky J. Jones.
Ich habe mal Gelb-Rot aus Mitleid bekommen, fällt mir gerade auf. Hätte eigentlich rot sein müssen, aber ich habe es noch nicht mal geschafft. Ich wollte den Gegenspieler faulen, schon ab Höhe Mittellinie, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es erst im Strafraum geschafft, ihn zu faulen. Ich bin einfach nicht hinterhergekommen. Und dann kam der Schiedsrichter und hat gesagt, Nummer 4. Ich muss sie jetzt vom Platz stellen. Ich habe gesagt, ja, danke, ich muss hier auch dringend weg. Das war auch genug. Damals, Kuhacker beim SV Börnsen. Wer da schon mal gespielt hat, wird wissen, wovon ich rede.
Ja, also, und dann kommt aber halt eine Phase, wo wir wirklich gar nichts nach vorne machen. Und wie gesagt, jetzt komme ich zurück auf den Punkt, den ich eben schon machte. Wir sind die Kölner nicht mal vorne angelaufen. Also zumindest für meine Sicht aus dem Gästeblock aus war es für Köln, die haben ja auch unfassbar viel Ballbesitz gehabt. Und nicht, weil sie so toll gespielt haben, sondern weil sie sich den Ball halt immer hinten rum über Schwebe hin und her gespielt haben. Und natürlich, wenn du da jedes Mal drauf gehst, A, frisst das Körner, B, ergibt das natürlich im Rückraum auch irgendwann Lücken. Boah, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass wir die da so lange spielen lassen.
Tim. Ging dir das auch so, Nina?
Ja, ach, weiß ich nicht. Ich war nach dem 1-0 einfach nur die ganze Zeit genervt. Und ich habe dann auch nicht immer. Also, ich habe jetzt nicht super detailreich aufs Spiel geachtet dann.
Du warst mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja.
Ich war auch unzufrieden, auch nach dem 1-1 war ich trotzdem immer noch unzufrieden. Also.
Ja, ist krass, nicht. Ne? Also, es ging mir auch so. Ich war nach dem 1-1, habe mich geschämt ein bisschen. Weil ich dachte, ich habe auch gedacht, diese Leistung hat keinen Punkt verdient. Mike hat dann relativ schnell in besagter halbkrimineller WhatsApp-Gruppe geschrieben, er findet durchaus, dass das verdient ist, weil von Köln ja auch nichts gekommen ist. Da würde ich dazu jetzt entgegnen, okay, Köln musste aber auch nicht mehr ab der 51. Minute.
Aber vorher war das auch nichts. Also wenn die vorher ein Feuerwerk also gemacht hätten. Wenn die vorher ein Feuerwerk gemacht hätten, wäre ich ja bei dir, aber die haben vorher ja auch nur diese Chance in der 21. Minute gehabt. Das war natürlich eine Dreifachchance, ja, alles gut. Aber nochmal, wir kommen aus 3 Auswärtsspielen in einer Woche, wir kommen aus 9 Niederlagen. Da rechne ich jetzt auch nicht damit, dass das Feuerwerk von uns kommt.
Und dann wir reden darüber, ob irgendwas verdient ist oder nicht. Ne? Und wenn St. Pauli bis zur 80. Minute 2 Abschlüsse hinbekommt, die beide überhaupt nicht der Rede wert sind, dann muss man sich schon fragen, wofür hat man hier sich überhaupt einen Punkt verdient, ne? Oder womit? Also, und zu deiner Frage, warum die nicht höher anlaufen, es ist eben genau das, dass man schon sagt, diese Kompaktheit muss bewahrt werden, ne? Dass man nicht zu viel Raum da gibt und so. Und da habe ich mich ein bisschen mit schwer getan, ich tue mich damit auch schwer mit diesem höheren Anlaufen. Warum wird das nicht gemacht und so? Ich glaube, St. Pauli hat in dem Spiel ganz große Probleme gehabt, diesen Schalter umzulegen. Dieses, wir liegen jetzt hinten, wir müssen was machen, ne? Das haben die ganz lange nicht hinbekommen. Und dieses Endphasenverhalten, so wie die das am Ende gemacht haben, mit da jagen wir eine Flanke nach der anderen rein, das kam dann ja mit der Einwechslung von Cissé in der 86. Minute, aber vorher ist da nicht viel gegangen. Und ja, da hat man vielleicht dafür gesorgt, dass Köln nicht noch offensiv gefährlicher wurde. Aber man hat eben vorne auch nichts machen können. Und ich habe da natürlich auch länger überlegt. Ich habe mit Freunden zusammen geguckt und die haben sich fürchterlich drüber aufgeregt, über diese Phase zwischen 51. und 90. Minute. Es ist ja auch ganz schön lang, in der nichts passiert ist. Und ich habe dann überlegt, okay, Wann waren denn die letzten Male, als Alex Bessin genau das gemacht hat? Wir liegen hinten und er löst auf hinten, löst die Viererkette, er löst die Fünferkette auf und bringt einen zweiten Stürmer und so. Das war in Bremen und in Hoffenheim, in Bremen und zu Hause gegen Hoffenheim. Und beide Male führte das nicht dazu, dass wir offensiv gefährlicher wurden, sondern es führte dazu, dass wir hinten Chancen ohne Ende zugelassen haben. Da muss man natürlich überlegen, so, okay, geht's auch risikoärmer, eine Risikosteigerung auch ohne, dass man dann einfach ohne Ende Chancen zulässt. Gegen Gladbach war das ja irgendwann auch so, dass wir da ohne Ende Chancen zugelassen haben, weil wir unbedingt da vorne was reißen wollten. Weiß ich nicht, ist halt schwierig, ne? Aber es ist halt, also ich kann die Beweggründe, dass man sagt, wir bleiben bei dem, was wir haben, weil wir eigentlich da irgendwie, da haben wir zumindest eine Idee, was wir machen können, weil wir uns das auch ausgearbeitet haben oder so, oder wenn man davon überzeugt ist, dass das funktioniert oder so, kann ich das schon verstehen. In dem Spiel, muss ich sagen, habe ich das auch nur ganz, ganz, ganz schwer verstanden, weil diese offensiven Ideen des FC St. Pauli, die haben alle nicht funktioniert und die waren auch limitiert. Das muss man auch dazu sagen. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie dachte, so, oh ja, okay, die haben hier irgendwie die 20 Varianten oder so, sondern man hat schon relativ klar gemerkt, wenn das steile Klatschspiel nicht funktioniert, gegen eine Kölner, mannorientierte Kölner Spielweise, wenn das nicht funktioniert, dann hat man noch den langen Ball irgendwie von Basil hinten und das war's, wenn sie keine eigenen Umschaltmomente hatten. Und ja, also das tat schon weh. Lag aber vielleicht auch daran, dass Köln dann auch nicht mehr das Risiko gegangen ist, ne? Also dass man dann noch weniger, also St. Pauli das vielleicht versuchte schon, aber dann noch weniger dadurch gekommen ist. Aber ja, stimme ich auf jeden Fall schon zu. Und der Eindruck, der im Stadion war, den gab es vom Fernsehen natürlich auch, dass man irgendwie das Gefühl hatte, hier ist ein Fußballspiel, hier läuft gerade ein Fußballspiel und wir liegen hinten, aber wir tun nichts dafür, um daran was zu ändern. Das war der Eindruck, der entstanden ist. Und das war, fand ich, ganz besonders schmerzhaft, dass man den Eindruck hatte, dass man da, dass da nicht so viel passiert. Wenn man die Laufdaten anguckt und so, dann sieht man natürlich, okay, wir haben alle super viel investiert und so, aber naja.
Ja, und trotzdem hinten kackt die Ente, souverän den Ausgleich geschossen, fertig, Punkt mitgenommen, vorbei.
Gar kein Problem, genau. Es gab dann noch die Chance, diese Doppelchance durch Ache und Kainz ist das übrigens gewesen. 200. Spiel für den FC. Herzlichen Glückwunsch.
Ach ja,
falls stimmt, man da Kainz gratulieren soll, oder war das so ein, ist das so ein Hallo, ich bin gekidnappt, Hilfe, Ding. Also 200. Spiel für den FC, Florian Kainz. Und dann erst haben sie ja die Flanken da reingeschlagen. Da war ja noch so ein bisschen Eckball, Gelümmel, Ball halten am Eckball. Da muss ich ja mal sagen, Mike, dass du da in der Lage schleibst, dass du damit ein Problem hast. Das gegen können wir uns nächstes Mal diskutieren, wenn St. Pauli so eine Führung verteidigt.
Also ganz ehrlich, dieses Eckball-Rumgejammer machen wir selten. Aber es ist natürlich völlig okay, wenn wir das machen.
Ja, weißt du, wann wir das letzte Mal gewonnen haben?
Nein, auch in der zweiten Liga, finde ich, haben wir das, glaube ich, wirklich selten gemacht.
Nein. Das haben wir richtig oft gemacht.
Richtig. Ja, okay, aber dann ist das ja okay, wenn wir das machen. Das ist was anderes.
Genau, okay.
Und wenn uns das dann um die Ohren fliegt, bin ich der Erste, der sagt, Alter, sind wir bescheuert.
Ja, das,
das haben Kölner hoffentlich auch alle Kölner auch gedacht.
Ja, genau. Ja, Ricky J. Jones. Was kann der Mann noch? Nina, was glaubst du? Was kommt jetzt von Ricky J. Jones noch?
Alle Tore.
Meinst du, der macht... Er macht jetzt ab jetzt alle Tore für den FC St. Pauli.
Ich hoffe doch. Ja. Darauf setze ich jetzt. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, seit er wieder im Training ist, und habe ich die ganze Zeit gedacht, warum kommt er jetzt, kommt er nicht ins Spiel? Also warum wird er nicht eingesetzt? Und jetzt wird er Samstag kam er dann, und dann hat er auch ein Tor gemacht. Ich setze auf den.
Ich glaube ja, er ist bisher nicht gekommen.
Er ist die Trendwende.
Die personifizierte Trendwende.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Damit machen wir genau das, was Alex Blessin, der hat ja gesagt, dass man darf auf gar keinen Fall einen Heilsbringer aus Ricky J. Jones machen. wir machen das jetzt hier einfach. Ich glaube, erst bisher hat er, also zum einen...
Sand Jones, geil. Ja.
Zum einen ist er natürlich, braucht er wahrscheinlich auch einfach noch Wochen, bis er aus so überhaupt so Startelf-Level erreicht. Und dann ist das, glaube ich, auch nur ein Spieler für gewisse Spielsituationen, die es einfach noch nicht gab, nämlich Führung verteidigen. Also wenn du gegen Köln, die sowieso tief stehen, da brauchst du eigentlich keinen schnellen Stürmer, sondern einen robusten Stürmer oder einen, der auf engem Raum viel machen kann. Jetzt hat er mit robust, das hat er ja gezeigt, dass er da irgendwie auch ein bisschen was machen kann. Deswegen war das, passte das schon, aber eigentlich ist das ja ein Spieler, bei dem man sagt, okay, wenn hinter der gegnerischen Kette Räume sind, dafür braucht man den mit seinem Tempo und so, weil das ist ja eigentlich der Skill, der ihn sozusagen auch in die Bundesliga gebracht hat, würde ich behaupten. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, okay, es gab bisher für Ricky J. Jones noch gar nicht die Möglichkeit oder die Spielsituation, dass er hätte spielen können. Da hat er mir jetzt das Gegenteil bewiesen und einfach dann dieses Kopfballtor gemacht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr euch das nochmal angeschaut, wie er dieses Kopfballtor gemacht hat? Was der mit seinem Nacken gemacht hat?
Ja, im Hinterkopf.
Ausgerenkt.
Hauptsache irgendwie Ball treffen.
Er war schon ganz gut.
Also athletisch auf jeden Fall in Gefilden, in die ich nicht mehr vordringen kann in meinem Alter.
Ich habe auch schon wieder nicht gecheckt, dass der drin war. Erst irgendwie. Ich brauchte nochmal eine Millisekunde, bis ich das gemerkt habe. Weil der also dieser Aufpraller.
Das habe ich diesmal tatsächlich sehr gut gesehen. Ich war also natürlich auch im perfekten Winkel.
Ich habe besser gesehen als Gladbach.
Okay.
Ich habe früher gecheckt als Gladbach. So ist nicht. Aber ich war kurz verwirrt.
Oh, und ich habe natürlich auch im Stadion schon gesehen, dass Schwebe ausgerutscht ist. Also das war tatsächlich, den hätte der sonst mit der Mütze gefangen und nochmal zurückgerollt und gesagt, hier, mach nochmal. Also ja, das war unser Glück.
Und dann habe ich gelassen, weil er gesagt hat, oh Mann, das war ja traurig.
Auf dem Weg zur S-Bahn, neben mir zwei Kölner.
Nee, ich höre immer nur ausgerutscht. Nee, der ist einfach zu langsam.
So, oh, gut, kann man so dann auch sehen.
Ja, ja. Ah, nee, also der war schon, der Kopfball war schon echt gut platziert, aber der war auch echt von weit weg, der kullerte ja fast ins Tor, so, das muss man ja schon ehrlich sagen. Und ja, der Schwebe rutscht aus und höchstwahrscheinlich geht er sonst nicht rein, würde ich schon sagen. Aber man muss ja auch ein bisschen Glück haben, ne? man muss das ja auch einfach mal, Blessin hat dann danach gesagt, ja, das ist auch ein bisschen, wir haben das auch, also erstmal hat Andreas Bornemann danach bei Sky im Interview gesagt, das ist ein durchaus verdienter Punkt. Und ich habe gedacht so, so selbstbewusst muss man erstmal sein, dass man sich dann nach dem Spiel da hinstellt und sagt, nö, das haben wir durchaus verdient und so. Blessin hat das ja auch gesagt und hat das dann aber ein bisschen anders erklärt mit, wir hatten in dieser Saison so viel Pech, da ist es gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Glück hatten, was ja auch durchaus selbstbewusst ist.
Immer Glück ist auch Können. Punkt. Hatten wir noch nicht so oft, vielleicht können wir nicht so viel. Naja, nur mal gucken. Ich habe noch zwei Fragen an Nina. Und zwar, wenn das erste Mal Köln war, ne? Dieses Intro vor dem Spiel, wie kam das bei dir an? Also diese Kölner Hymne mit Schalgewedel und so weiter und so fort und Cheerleader auf dem Platz, die da erstmal 10 Minuten in der Kälte stehen, wo ich denke, bei den akrobatischen Verrenkungen, die danach machen, dass das nicht massenweise Muskelverletzungen nach sich zieht, mein Respekt. Aber dieses, ich weiß gar nicht, wieder, ist das dieses, naja, dieses Kölner Lieder halt mit dem Schalgewedel, sieht schon gut aus.
Ich hatte in dem Moment eine Tapete vorm Gesicht, deswegen habe ich das nur so halb gesehen, aber
Du, Moment, du musst den aktiven Part, ich habe mir in dem Moment eine Tapete vors Gesicht gezogen.
Ja, so kann man es auch sehen. Nee, keine Ahnung, irgendwie ich fand das alles so ein bisschen viel. Die ganze Zeit irgendwelche Lieder, die ich nicht verstanden habe, weil die auf Kölsch waren oder wie auch immer, Kölner Dialekt, keine Ahnung. Dann dachte ich irgendwie, dann kam Hennes auf einmal und das war so richtig riesiges Event irgendwie auf einmal, hier kommt jetzt Hennes, und dann kam dann halt diese Ziege und irgendwie ist sie halt...
Wie hat sie geschmeckt, Nina? Ja.
Ich weiß nicht, der ist dann irgendwie ganz halt da so, der sah völlig verwirrt aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es dem sonderlich gut ging. Also, keine Ahnung, der hatte da so einen kleinen Haufen Heu und ist dann irgendwie manchmal gegen so eine Wand gelaufen und ich glaube, so glücklich war Hennes nicht, weiß nicht.
Oh Mann.
Ja, und Chili da, also wie bei Kiel, weiß ich nicht. Was sollen sie
und
machen?
Und es wurde dann ja noch schlimmer mit dem Tor, wenn der Trömmelsche geht und so ein Scheiß.
Ich hatte die ganze Zeit einen Ohrwurm davon, weil ich eben noch die Highlights angeguckt habe. Deshalb habe ich scheiß Gedudel im Kopf. Das ist unglaublich schlimm, nervig.
Ja, ich kann euch noch sagen, wie das, ich habe nämlich extra gerade mal nachgeguckt, wie das Lied am Anfang heißt. Ich kann es zwar nicht aussprechen, aber ich übersetze mir das in Norddeutsch sozusagen. Wir stehen zu dir, FC Köln.
Ja, genau. Mhm. Es gibt eine schöne Version vom NDR, wo so ein, weiß ich gar nicht, Chor oder sowas das singt, aber gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Okay, und wenn du jetzt diesem Gesamterlebnis Auswärtsspiel am 1. FC Köln eine Note geben musst, du hast vorher schon gesagt, oh ja, ich war ein bisschen enttäuscht, also woran machst du es fest? An der doch nicht ganz so großen Wucht, die dieses Heimpublikum entfacht, oder?
Ja, schon, weil ich dachte auch irgendwie, dass die Kölner Südkurve lauter ist. Ich habe die fast gar nicht gehört, also ich fand die schon echt schwach von dem, was ich irgendwie erwartet habe. Und dann haben die mich irgendwie auch abgefuckt, also so, keine Ahnung.
Zu hören waren sie nur bei Scheiß St. Pauli.
Ja, ich habe wirklich auch zu nett über die, in meinem feinen Fernsehen über die berichtet. Ich habe ein bisschen gefressen, aber egal.
Danke, das wollte ich rauskitzeln. Jetzt bin ich.
Ja, weiß nicht, so ein. Es war so eher nur so eine 6 von 10.
Dachte, es ist eher Schulnote, eher nur so eine 6.
Ach so. Punkt. Eine 6. Sitzen.
Okay, gut.
Ja.
Ist aber wahrscheinlich auch ergebnisabhängig, würde ich sagen, ne? Die
ja, wahrscheinlich. Also,
oder würdest du jetzt gelingen?
Naja, aber Gladbach war auch scheiße. Also, wir haben trotzdem gewonnen.
Aber Gladbach gibt es da auch eine 6 von 10?
Ja, einfach weil Gladbach. Gladbach ist.
Oh, ich habe eine Idee.
Wir bewegen uns Stadion.
Aber wo kommen die fünf Punkte her, die daraus noch eine 6 von 10 machen, Nina? Würde ich dann sagen, wenn es nur darum geht, Gladbach zu sein. Warum ist nie 1 von 10?
0.
Wir könnten Spielerlebnisse raten. Wir holen uns alle, wir machen das wie bei Let's Dance und haben dann irgendwelche Schildchen, die wir hochhalten. Ich bewerte diese Auswärtsfahrt mit 8 Punkten.
Ja.
Gott sei Dank haben wir gestern kein Pokal-Auslosungs-Reaction-Watch-Video gemacht, weil das sind wir alle Wein zusammengebrochen.
Minus 2 von 10 Punkten.
Ich weiß jetzt schon, ich habe wirklich... Leverkusen war letztes Mal schon so scheiße. Ich habe gar keinen Bock. Dann zweimal hintereinander, Digga. Was soll das? Immer müssen wir immer in die gleiche Ecke fahren, ey.
Ja, aber diesmal gewinnen wir ja erst im Pokal und ja, danach. Ich glaube, dass die werden das so legen, dass möglichst viel dazwischen ist. Also da sie sich das ja aussuchen können diesmal mit der Terminierung, glaube ich nicht, dass sie das so machen, dass wir in der Woche da spielen und am Wochenende dann nochmal. Das wäre ja schon sehr dumm. Weiß man beim DFB natürlich nie, aber ich glaube, sie werden auf die 3. oder 4. Februar-Terminierung gehen.
Ja, aber wann ist denn schlimm genug? Wann ist denn, oh, ich mach mal alle Rheinländer fertig. Wann ist denn Fasching?
Keine Ahnung. Seit dem 11.11., das hat mir gereicht.
Ja, ist mir wirklich egal. Ich habe keine Ahnung. Was gibt's da, Rosenmontag oder so? Mehr ja, kenne ich nicht.
Oder so, ja.
Karnevalszüge in Leverkusen 2026.
Oh, wir sind an Leverkusen sogar vorbeigefahren. Ich habe das Bayerkreuz gesehen auf dem Rückweg. Und das Stadion auf dem Hinweg und Rückweg. Ich habe es eigentlich schon, ich habe schon genug gesehen. Ich muss da nicht. Ich will nicht dahin. Mann, ich hasse Leverkusen.
Wo finde ich denn jetzt raus, wann denn der
Karneval? Ey, gib doch einfach Rosenmontag 2026 ein, das kann nicht so schwer sein.
Ja, ich wollte noch mal gucken, was in Leverkusen, ich wollte noch ein paar Erlebnistipps mitgeben.
Für Leverkusen. Montag, 16. Februar.
Alle als Zitronen verkleiden.
So, 16. Ja gut, okay, das haben wir ja verpasst dann. Also da sind wir ja vorher da.
Ja, super. 2 Tage
aber vor die haben jetzt nicht so
aber 12. ist Weiberfastnacht. Das heißt, wenn wir auswärts da sind, zum Ligaspiel, du kannst dir mal ein Partyhütchen aufsetzen, Nina.
Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts Schlimmeres als Karneval oder Fasching. Das ist Horror.
Gut, so, hier, weiter geht's.
Es gibt nichts Schlimmeres als KarnevalistInnen sagen, dass wir zum Fasching dahin fahren.
Heidenheim.
Ach, das hast du auch noch.
Hey, Heimspiel! Ja, wir können in der Tabelle einen riesigen Satz machen, indem wir einfach nur gewinnen.
Und zwar auf Platz 16.
Oh, mein.
Ja. Es ist eine echte Aussicht. Muss man ehrlich sagen. Man muss auch ehrlich sagen, vor 2 Spieltagen hat man noch gedacht, wenn man gegen Heidenheim das Heimspiel gewinnt, dann tritt man nach unten. Und jetzt hofft man, dass man so einen Anker wirft nach oben, weil Heidenheim 2-mal in Folge gewonnen hat und 5 Punkte gut gemacht hat auf uns.
Ja, aber das ist doch genau das, was uns auch immer wieder klar sein muss. Also natürlich ist es schwierig, wenn man 10 Spiele gespielt hat und nur einen Punkt geholt hat, aber man kann in 2 Spielen halt auch 6 Punkte holen. Das muss einem immer wieder klar sein. Wir müssen
ja noch ehrlich gesagt keine andere Wahl.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich echt so ein Thema, ne? Also ich, den Artikel habe ich im Kopf, habe ich den schon fertig geschrieben. Auf Papier ist er noch nicht. Aber wie wichtig diese beiden Spiele jetzt sind und vor allem dieses Spiel gegen Heidenheim, das ist, glaube ich, noch allen noch gar nicht so bewusst.
Aber hey, no pressure, Leute. Ganz entspannt hingehen.
Einfach hingehen. Ich gehe gar nicht hin und dann wird das schon.
Ja, das ist ja das nächste Thema. Die Pressetribüne verwaist am Wochenende. Also nein, tut sie nicht, weil ich hingehe. Aber die Pressekonferenz muss ohne deine Fragen auskommen, Tim. Wie kannst du das rechtfertigen?
Schon wieder.
Ja, schon wieder. Also ja, ich habe da gar keine Erklärung für, außer dass ich sage, oh, nee, kein Bock. Nein, Weihnachten, Kinder, Familie und. Es gibt leider, ich konnte mich dem nicht mehr erwehren. Ich habe diese Saison habe ich viele, viele Terminvorschläge und so. Da habe ich gesagt so, ja, nee, lass mal nicht, Fußball und so. Und jetzt dieses Mal, ich habe es einfach nicht geschafft und habe es dann passieren lassen. Und ich habe auch, ja, ich hatte dann irgendwie, es ging nur der Samstag. Also Heidenheim war ja eigentlich klar, dass das am Samstag stattfindet, oder am Freitag, aber naja. Ist ja auch egal. Also ich werde nicht da sein. Schweren Herzens werde ich nicht da sein. Mike wird da sein. Was ja, vielleicht, wir müssen ja auch mal was ausprobieren. Vielleicht bringt es ja auch was.
Ich sehe jetzt schon Frank Schmidt auf der Pressekonferenz mit Tränen in den Augen sitzen, um sich suchend, wo ist denn der junge Mann mit der Brille, der immer die schlauen Fragen stellt.
Der junge Mann vor allem, danke Mike.
Ja, wann hat er dich zuletzt gesehen? Ist ja schon ein bisschen her jetzt.
Ganz schön alt geworden.
Ja, fangen wir an. Also, nach dem Spielgespräch steht noch an, das wird Yannick heute aufnehmen mit Erik, der schon bei vor dem Spielgespräch zu Gast war, vom Trotzdem hier Podcast. Und dann wird morgen Abend Heini, also Michael, das Gespräch aufnehmen mit Nico Plattenhardt vom Heidenheimer Fanradio. Erste Frage muss natürlich sein, bist du verwandt mit dem Plattenhardt von Hertha? Antwort, nein. Aber ich würde sie trotzdem gerne hören. So.
Der Plattenhardt von Hertha, der ist doch unter, der hat doch, okay, Halbwissen jetzt hier, aber politisch nicht ganz so korrekte Dinge getan, oder?
Und deswegen sind die beiden auch nicht verwandt.
Ja, hoffentlich. Hm.
So.
Naja, der Name Plattenhardt ist ja jetzt nicht so unique.
Das mag sein.
Ja.
Und ansonsten kommt von mir diese Woche tatsächlich wahrscheinlich nur die Lage, es sei denn, ich komme noch zu einem Artikel, der was mit Mitglieder und Versammlungen zusammenhängt. Aber das ist vielleicht auch eher was, was ich mir in der Winterpause mal ganz in Ruhe zu Gemüte führe. So, was kommt denn von euch?
Also ich habe auf jeden Fall... Ja, das ist kein Köln-Nachdreher, sondern so ein bisschen Ausblick auf die nächsten beiden Spiele. Aktuelle Tabellensituation, das plane ich so ein bisschen. Dann hatte ich überlegt, ob ich eine Geschichte mache. Hab dazu auch schon ein paar Gespräche geführt, aber ich bleib mal ganz nebulös. Mach das aber nächste Woche. Zu nächster Woche, weil voller Fokus auf Heidenheim. Und es könnte sein, also dann kommt natürlich der Vorbericht am Freitag noch raus. Am Donnerstag ist die Pressekonferenz. Vielleicht mache ich noch was anderes.
Gehst du denn vor dem Spiel zur Pressekonferenz?
Ja, ja, da bin ich.
Ah, okay.
Ja, ja. Da bin ich da. Und genau, vielleicht mache ich noch, vielleicht mache ich zwischendrin noch was anderes. Ich muss mal gucken, wann der Artikel zu den Endspielen sozusagen, wann der erscheint, ob der schon am Dienstag erscheint. Momentan sieht es leider eher ein bisschen nach Mittwoch aus. Aber ja. Und wenn es Mittwoch erscheint, dann würde ich wahrscheinlich zwischendrin nichts mehr machen, weil dann am Freitag ja schon der Vorbericht kommt. Aber so sicher ist das alles noch nicht.
Ja.
Bisschen limitiert bin ich unterwegs diese Woche. Beruflich krieche ich on the Zahnfleisch. T-Flash.
Ist ja bei Weihnachten. Nina, ja. Schon eine Idee?
Noch nicht so ganz. Also.
Ich habe noch eine.
Ja, du könntest sonst auch am Dienstag zur Medienrunde mit... Ja,
das wäre sonst mein erster Vorschlag gewesen.
Ja, mit One-Touch-Jimmy könntest du hingehen. Könntest du ihn die ganze Zeit One-Touch-Jimmy nehmen. Das findet er bestimmt richtig scheiße. Da war richtig
Bock drauf, ja. Das fand er letztes Mal schon so gut.
Aber du könntest ihn natürlich fragen, wie sehr er sich jetzt schon darauf freut, bei der WM gegen Jackson Irvine und Conor Metcalf zu spielen, was natürlich er nur so beantworten kann, dass er sagt, oh, ich hoffe erstmal dabei zu sein. Aber nun gut. Und dann kannst du ihn fragen, wie er dazu steht, dass die FIFA jetzt auf die tolle Idee gekommen ist, 3 Minuten Trinkpause in jeder Halbzeit einzuführen, was natürlich gar nichts mit Werbegeldern und so zu tun hat. Aber was ich als Idee habe, und selbst wenn du darüber keinen Artikel schreibst, ist das natürlich etwas, was wir jetzt noch besprechen müssen. Am Sonntag, also ihr seid natürlich alle am Samstag beim Heimspiel, aber am Sonntag seid ihr den Bill alle nochmal am Millantor, weil da ist der große solidarische Wintermarkt. Mhm. Was machen wir denn da Tolles?
Wir haben unser cooles Podcast-Equipment dabei und dann könnt ihr zu uns an den Stand kommen und mit uns sabbeln. Auf Yay! Spende.
Ja, also erst spenden, also, dann sabbeln.
Erst spenden,
dann sabbeln. Da sind wir härteste
Tür. Und dann sagen die, wie lange ihr sabbeln dürft. 12 Euro, 12 Sekunden, völlig klar.
Ja, erzähl doch mal ganz kurz, was ist der solidarische Wintermarkt? Warum sollte man da hingehen?
Der solidarische Wintermarkt ist eine Veranstaltung aus der Fanszene und da gibt es ganz viele Stände von ganz unterschiedlichen Fanclubs und das ist alles dafür gedacht, um Spenden zu sammeln für Hanseatic Help unter anderem.
Ali Maus, Kaffee mit Herz und irgendjemand habe ich vergessen.
Lass mich schnell gucken. Gemini. Ich bin unvorbereitet.
So. Das ist okay. Da gehen wir noch zwischendurch mit rein. Bis Sonntag muss das nur fertig sein. Ja, bis Sonntag wäre gut.
Go Banjo und dein Top-TV.
Go Banjo.
Das noch, genau. Ja, gibt es ganz lecker Essen, Trinken, Podcast.
Podcast, Tattoos, genau. Wir machen, gibt's auch. Wir haben sozusagen ein offenes Mikro und bieten an, all I want for St. Pauli is Punkt, Punkt, Punkt. Das dürft ihr uns sagen, wenn ihr wollt.
Weihnachtliche Grüße könnt ihr senden. Alles wird veröffentlicht. Na, nicht alles vielleicht. Ja.
Das hätte ich ja nicht gesagt.
Es wird auch ein paar Becher und Gläser zu kaufen geben. Also das Geld geht nicht an uns, sondern auch an die entsprechenden Initiativen. Das nur zur Klarstellung. Aber davon werde ich auch nicht kistenweise hinschleppen, weil ich muss mit der Bahn anreisen. Also bitte habt Verständnis, wenn das dann irgendwann auch vergriffen ist. So, haben wir das. 50 Minuten. Was fehlt uns noch?
Schwein. Ich glaube, es fehlt uns gar nichts mehr.
Geil.
Wir sind alle in gespannter Erwartung auf Samstag und freuen uns dann am Sonntag in Feierlaune, weil wir 3 Punkte gegen Heidenheim geholt haben, alle auf dem solidarischen Wintermarkt zu begrüßen.
Genau, 12 bis 20 Uhr habe ich vielleicht vergessen zu erzählen, aber werdet ihr sicherlich die Woche über noch ein, zwei Mal in der Lage lesen. Ah, und dann eine Sache in interner eigener Sache, Kommentarfunktion, wieder verfügbar, hatten wir letztes Mal schon angekündigt, läuft jetzt wie geschnitten Brot, wir haben ungefähr 90 Leute, die sich schon haben registrieren lassen. Wer das noch nicht getan hat, aber auch ab und zu mal kommentieren möchte, schicke mir bitte eine E-Mail mit dem entsprechenden Usernamen, der gewünscht ist. Ich musste schon ein, zwei Leute anschreiben, wo der Vorname gewünscht war und der aber schon vergriffen war. Also ist ja passiert.
Gut. Solange die Vornamen nicht sowas sind wie Dapo oder sowas. Das wäre ja witzig, wenn sich ein Spieler bei uns jetzt anmelden würde für die Kommentarfunktion.
Ja, Hauke Wahl schreibt ja schon mit. Ich darf nur nicht sagen, wer er ist.
Also. Naja. Ho, ho, ho.
Er schreibt als Uwe Seeler 1887. So. Ich denke, es ist halt den Stopp-Button zu drücken.
Weiß ich, wird doch gerade erst interessant. Wer noch, Mike? Wer noch?
Ne, nix.
ja, sehr schön. Ja.
Gut. In diesem Sinne, bis Samstag und bis Sonntag.
Bis dann.
Ich spüre diese Motivation in uns hier. Ich drücke mal schnell den Stopp-Button. Ne? Mach's
Tschüss.
Gut. Bis Tschüss. Dann. Ciao.